Ich möchte Sie heute ermutigen, die wichtigste Entscheidung Ihres Lebens zu treffen und Jesus Christus in Ihr Leben und in Ihr Herz einzuladen, um Frieden mit Gott zu bekommen. Gott hat seinen einzigen Sohn gesandt, um für uns am Kreuz zu sterben, damit wir Frieden mit ihm haben können. Wir alle haben in unserer Vergangenheit Dinge getan, die wir bereuen, und viele von uns haben etwas getan oder gesagt, was die Welt vielleicht als nicht so schlimm ansehen würde, aber in unserem Herzen nagt es irgendwie an uns. Mein alter Mentor Juan Carlos nannte das eine geistliche Sünde, etwas, bei dem man das Gefühl hat, dass die Person, der man das angetan hat, vielleicht nicht mehr da ist. Es gibt keine Möglichkeit mehr, sie wieder zu versöhnen. Es frisst einfach weiter an einem herum. Andere haben schreckliche Dinge getan oder wir haben vielleicht ganz einfach nicht das Gefühl, dass wir mit Gott im Reinen sind. Es gibt keinen Grund, so zu leben. Wir alle haben Fehler gemacht. Aber er liebt uns und er hat seinen Sohn gesandt, um am Kreuz für uns zu sterben. Wenn wir ihn in unser Herz einladen, brauchen wir uns keine Sorgen darüber zu machen, was mit uns geschieht, wenn wir sterben. Wir können wissen, dass Gott ein gutes Werk in unserem Leben beginnen und fortsetzen wird. Entscheiden Sie sich heute, Jesus in Ihr Herz einzuladen. Er liebt Sie, er ist für Sie, er ist auf Ihrer Seite. Er möchte, dass Sie ein Leben für ihn leben. Treffen Sie diese Entscheidung und wenn Sie das tun, melden Sie sich bitte bei Hour of Power. Das haben schon Tausende von Menschen getan. Wir unterstützen Sie gerne auf Ihrem Weg mit Gott und möchten für Sie beten. Ich möchte damit beginnen, eine Vermutung über Sie anzustellen. Heute werde ich über den größten Berg in Ihrem Leben sprechen und darüber, wie Sie diesen Berg überwinden können. Ob Sie es glauben oder nicht, ich weiß, was der größte Berg in Ihrem Leben ist. Wenn Sie schon Predigten von mir gehört haben, könnten Sie vielleicht erraten, was es ist. Wenn Sie zum Chor gehören, wissen Sie schon, was es ist. Denn ihr müsst meine Predigten zweimal hören. Bei euch ist das so. Ihr dürft meine Predigten zweimal hören. Los geht's. Ich weiß, was der größte Berg ist, aber bevor wir dazu kommen, der Berg steht immer zwischen Ihnen und dem, was Sie wollen. Und was Sie wollen, ist eine Vision für Ihr Leben. Einige von uns haben eine große Vision für Ihr Leben, andere haben eine kleine. Aber wir alle haben eine Vision. Wir haben eine Vision davon, was wir wirklich wollen. Und wir haben auch eine Vision davon, wohin wir glauben zu gehen. Hoffentlich können Sie die Vision von dem, was Sie wirklich wollen, mit dem in Einklang bringen, wohin Sie tatsächlich gehen. Aber nichtsdestotrotz haben Sie eine Vision, eine geistliche Sicht davon, wie Ihr Charakter sein wird, wie Ihr moralisches Leben aussieht, wie es sich anfühlen wird, morgens aufzuwachen und Sie selbst zu sein. Sie haben eine Vision davon, wer Sie sein wollen und mit wem Sie Ihr Leben verbringen wollen. Sie haben wahrscheinlich eine Vision für Ihre Familie, wie sie aussehen würde, wenn Sie Kinder haben oder verheiratet sind oder Enkelkinder haben. Wie wäre es zum Beispiel, wenn Sie an Weihnachten mit Ihrer Familie zusammen wären? Sie haben auch eine Vision für Ihre Freunde. Vielleicht haben Sie keine Kinder und keinen Ehepartner und vielleicht wollen Sie das auch gar nicht und das ist in Ordnung. Aber Sie haben eine geistliche Familie, Freunde, die wie Brüder und Schwestern für Sie sind. Sie haben eine Gemeinschaft und Sie haben eine Vorstellung davon, wie diese Gemeinschaft aussehen könnte und wie es ist, Zeit mit diesen wichtigen Menschen in Ihrem Leben zu verbringen. Vor allem aber haben Sie eine Vision von Ihrer Berufung, von dem großen Werk, zu dem Sie hierher geschickt wurden. Man hat viele davon und viele davon sind großartig und man geht von Berufung zu Berufung. Sie haben ein großes Werk, vielleicht ein Kunstwerk, ein Buch, ein Dienst, ein Gebäude oder ein Unternehmen. Aber Sie haben eine Sache, von der Sie glauben, dass Sie dazu geboren wurden, dass Sie dazu berufen sind. Und bei all diesen Dingen kommt einem immer etwas in die Quere, ein Berg. Irgendetwas behindert immer den Weg. Etwas hält uns auf und sagt Nein. Manchmal sind das relativ kleine Sachen. Ich habe eine Grippe oder eine Erkältung und dann mache ich es halt morgen. Ich wollte eigentlich dieses Wochenende daran arbeiten, aber es kam ein Arbeitsprojekt dazwischen und so musste ich am Samstag arbeiten und habe es verschoben. Und was ist mit deiner Vision? Du verstehst das nicht, mein Zaun ist kaputt und mein Nachbar hat einen Hund und ich muss den Zaun wieder reparieren. Und so passieren Dinge im Leben, bei denen wir sagen, ich habe keine Zeit. Hatte jemand von Ihnen schon mal das Gefühl, keine Zeit zu haben? Kennen Sie das? Wir haben doch alle die gleiche Menge an Zeit. Ich bin noch niemand begegnet, der 25 Stunden am Tag hat. Alle haben 24 Stunden pro Tag, glaube ich. Niemand hat mehr als 7 Tage in der Woche. Aber es ist so leicht zu sagen, dass man keine Zeit hat. Und es ist sicherlich leicht zu sagen, dass man keine Energie hat. Ich glaube, alle fühlen sich manchmal so. Viele von uns würden sagen, ich habe kein Geld. War hier schon mal jemand pleite? Ich war schon viele Male pleite. Einige von Ihnen sind das jetzt. Ich weiß, wie es ist, pleite zu sein. Ich weiß, wie es ist, in einem Auto zu schlafen. Ich weiß, wie es ist, jeden Tag Nudeln zu essen oder Hotdogs oder Kartoffeln. Ich meine, ich kenne das. Und man denkt sich, wenn ich erst mal ein bisschen mehr Geld habe, dann. Und wenn man dann ein bisschen mehr Geld hat, wohin geht es dann? Man verpulvert es, oder? Man geht essen oder was auch immer. Man gibt es für irgendetwas aus, weil man Dampf ablassen muss und sich etwas Freiheit verschaffen will. Wenn man pleite ist oder auch wenn man nicht pleite ist, fängt man an, sich eine Fantasiezahl auszudenken. Eine Fantasiegeldzahl. Vielleicht $10,000, das gilt hier in Irvine. Vielleicht sind es bei Ihnen 10 Millionen. Ich weiß es nicht. Sie haben eine Zahl im Kopf, die besagt, dass sich alles ändern würde, wenn Sie nur so viel Geld hätten. Sie sagen sich Dinge wie, wenn ich doch nur so viel Geld hätte, dann könnte ich endlich aufatmen. Und so fixieren wir unsere Lebensvision auf den Berg namens Geld. Wir haben solche Berge, Geldberge, Zeitberge, Energieberge, Gesundheitsberge, Familienberge und wir alle wollen, dass sich diese Berge wegbewegen. Wir würden sagen, dies ist mein Berg oder jenes ist mein Berg. Jesus sagt uns übrigens, wie wir diese Berge versetzen können. Erinnern Sie sich, was er sagt? Wenn euer Glaube nur so groß wie ein Senfkorn wäre, könntet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich von der Stelle und stürze dich ins Meer, und es würde geschehen. Das ist eine gute Nachricht, und sie ist wahr. Jetzt sagen Sie vielleicht, aber Bobby, ich habe es ja versucht. Ich habe es mit dem Glauben versucht. Ich habe versucht, den Berg anzuschreien. Ich habe versucht, den Berg zu versetzen, aber er ist immer noch da. Ich bin immer noch pleite. Ich bin immer noch müde. Ich habe immer noch keine Energie. Ich habe immer noch schwierige Familienmitglieder. Ich habe immer noch keine guten Freunde. Was ist das Problem? Ich sage Ihnen, liebe Freunde, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Ein Berg ist in Ihrem Leben der größte. Das ist der Mount Everest Ihres Lebens, der Kilimanjaro, der größer ist als alle anderen. Wir alle haben denselben Berg und der Berg sind Sie selbst. Das ist ein berühmtes Zitat von Brianna Weist. Der Berg bist du. Als Pastor muss ich hier kurz innehalten und Ihnen sagen, dass Gott diesen Berg liebt. Gott liebt Sie. Gott ist für Sie. Gott ist auf Ihrer Seite und nicht alle Berge sind schlecht. Nicht alle Berge sind Vulkane. Nicht alle Berge zerstören. Gott liebt Sie. Aber lassen Sie mich sagen, dass Sie selbst das größte Hindernis sind. Das größte Hindernis sind Sie. Niemand hört das gerne, denn wir alle haben unsere Herausforderungen. Uns allen passieren Dinge, die sich ungerecht anfühlen. Wir alle fragen uns, warum ist das passiert? Warum habe ich so ein Pech? All diese Dinge passieren und man kann sehr viele dieser Dinge nicht ändern. Aber es gibt etwas, was man ändern kann. Sie können die Jahreszeiten nicht ändern. Sie können den Boden nicht ändern. Sie können das Wetter nicht ändern, den Wind auch nicht. Aber Sie können sich selbst ändern. Und das ist eine gute Nachricht. Ich weiß, dass Sie sich ändern können, denn ich habe es gesehen. Einige von Ihnen haben gehört, was ich gesagt habe. Es befolgt und sich verändert. Aber damit sich Ihr Leben ändern kann, müssen Sie sich ändern. Es gibt einen Weg, wie man sich ändern kann. Jesus sagt uns das frei heraus. Wenn wir den Satz hören, wenn jemand Glauben wie ein Senfkorn hätte, könnte er zu diesem Berg sagen, er soll ins Meer geworfen werden und es würde passieren. Hören viele von uns dabei Berg, viele von uns hören Glaube. Aber es gibt ein Wort, das niemand mitzubekommen scheint. Und das ist das Wort Korn, das Wort Same. Das ist das wichtigste Wort, das ist die Formel für die Lösung, das ist die Sache, die alles verändert. Glaube ist Folgendes, Glaube ist kein Ereignis. Das ist Glaube nicht. Glaube ist kein Gefühl oder eine Emotion. Glaube brüllt nicht, ich glaube! Das hier ist Glaube. Glaube ist ein Same. Er ist ein Same. Was bedeutet das? Ein Same ist etwas, das man in die Erde legt, das entweder lebt oder stirbt, und wenn es lebt, wird es gehegt und gepflegt, bis es zur vollen Reife kommt und dann wird geerntet. Ich kann Ihnen sagen, dass Samen Berge zerstören können. Samen können die Erde auseinanderreißen. Samen können Ziegel, Marmor und Diamanten in zwei Hälften schneiden. Samen können alles tun, was sie wollen, aber sie müssen gepflegt werden. Sie müssen gepflanzt werden, sie müssen genährt und nicht gefressen werden. So versetzen wir den größten Berg in unserem Leben, den Ich-Berg, indem wir anfangen, ein paar Samen zu pflanzen. Das ist es, was Jesus uns sagt. Sie wollen eine andere Zukunft, Sie wollen ein anderes Leben, Sie wollen ein anderes Herz, Sie wollen ein anderes Denken, Sie wollen ein anderes Konto, Sie wollen andere Freunde, Sie wollen eine andere Lebenserfahrung, Sie wollen an andere Orte gehen, andere Dinge tun. Dann pflanzen Sie Samen. Pflanzen Sie Samen. Die wirklich gute Nachricht daran, dass Sie selbst der größte Berg in Ihrem Leben sind, dass ich selbst der größte Berg in meinem Leben bin, ist, dass es möglich für Sie ist. Es ist möglich für Sie. Es ist möglich, dass es Ihnen gut geht. Es ist möglich, dass Sie Ihren Traum verwirklichen. Es ist möglich, dass Sie mehr haben und nicht nur mehr, sondern mehr als genug. Es ist möglich, dass Sie aufblühen. Es ist möglich, dass Sie an all die Orte gehen, zu denen Sie berufen sind. Es ist möglich, dass Sie etwas in den Leben bewirken, in denen Sie etwas bewirken wollen. Und es ist möglich für Sie, all die unglaublichen Dinge und Erinnerungen zu schaffen und all das, was Ihnen in Ihrer Vision vor so langer Zeit deutlich war. Es ist immer noch möglich für Sie, liebe Freunde. Gott möchte, dass Sie das hören heute. Holen Sie sich diesen Traum in Ihr Leben. Auf diese Weise machen wir das möglich. Wir beginnen damit, den Ich-Berg abzutragen, der immer im Weg steht. Und das können sie tun. Sie können sich verändern, sie können neu sein, sie können verwandelt werden. Wenn sich der Ich-Berg bewegt, kann sich auch jeder andere Berg in ihrem Leben bewegen. Nehmen Sie das heute bitte mit. Das bringt uns zu unserem Bibeltext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 21, Vers 28. Um diesen Abschnitt einzuordnen, Jesus hat eine Debatte mit den Pharisäern und er hat erstaunliche Wunder getan. Menschen wurden geheilt, von den Toten auferweckt, Blinde konnten wieder sehen, Taube können hören, Sünder rennen zurück in Gottes Reich, Herzen werden verwandelt, Ketten werden zerbrochen. Und die Pharisäer schauen ihn an und fragen, wo bist du denn ordiniert worden? Darum geht es in diesem Abschnitt. Sie fragen ihn, woher hast du deine Autorität? Das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf das hebräische Wort Semicha, eine Autoritätslinie, die direkt auf Mose zurückgeht. Die Pharisäer sehen all diese Dinge. Jesus kommt eindeutig von Gott, aber mit irgendetwas müssen sie ihn ja herausfordern, oder? Irgendwas müssen sie vorbringen. Sie fragen, woher hast du deine Autorität? Woher hast du deine Semicha? Wo bist du ordiniert worden? Auf welche Uni bist du gegangen? Und Jesus antwortet mit einer Frage. Ich frage euch, wo ist denn Johannes der Täufer ordiniert worden? Woher hatte er seine Autorität? Darauf sagen sie, oh, oh. Sie alle kommen zusammen und murmeln. Was werden wir sagen? Werden wir dies sagen? Und wenn wir jenes sagen, das gibt ein Problem. Und dann sagen sie, nun, er hatte sie von Gott. Dann kommt, warum habt ihr ihn dann abgelehnt? Aber die Leute glauben, dass Johannes ein Prophet ist und sie wollen nicht, dass sich die Menschen gegen sie wenden, als sie murmeln. Und schließlich antworten sie, das können wir nicht beantworten. Und darauf sagt Jesus, dann werde ich eure dumme Frage nach meiner Ordination auch nicht beantworten. Das Dumm steht im Griechischen, dort steht das. Dann geht der Bibeltext weiter, Matthäus Kapitel 21, wo Jesus sagt, was sagt ihr dazu? Er spricht zu den Pharisäern. Was sagt ihr dazu? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er bat den ersten, mein Sohn, arbeite heute in unserem Weinberg. Ich will aber nicht, entgegnete dieser. Später tat es ihm leid und er ging doch an die Arbeit. Auch den zweiten Sohn forderte der Vater auf, im Weinberg zu arbeiten. Ja, Herr, antwortete der, doch er ging nicht hin. Wer von den beiden Söhnen hat nun getan, was der Vater wollte? Haben Sie das mitbekommen? Der erste sagt, ich will nicht, aber dann geht er doch. Oh, das war dumm, das tut mir leid, ich werde doch gehen. Der zweite sagt, mach ich, aber dann entscheidet er sich nicht zu gehen. Ich glaube, ich schaue heute Fußball im Fernsehen. Auch den zweiten Sohn forderte der Vater auf. Oh, das hatten wir ja schon. Wer von den beiden Söhnen hat nun getan, was der Vater wollte? Und sie antworteten, der erste natürlich. Und dann sagt Jesus zu ihnen, ich versichere euch, die betrügerischen Zolleinnehmer und Prostituierten in der Gesellschaft damals sind die der Abschaum, das sind die Sünder. Jesus sagt, die kommen eher in Gottes Reich als ihr. Johannes der Täufer kam zu euch und zeigte, was Gottes Wille ist. Aber ihr habt ihm keinen Glauben geschenkt. Die Zolleinnehmer und die Huren dagegen folgten seinem Ruf. Und obwohl ihr das gesehen habt, kamt ihr nicht zur Besinnung und wolltet immer noch nicht auf ihn hören. Mit anderen Worten sagt Jesus uns was? Es geht nicht um Gefühle, sondern um das, was man tut. Es geht nicht um Gefühle, sondern um das, was man tut. Es geht nicht darum, wie man sich fühlt, sondern darum, was man tut. Ja, Gefühle sind wichtig, denn sie beeinflussen, was wir tun. Hier wird deutlich, dass jemand von Gott ist, wenn er erstaunliche, völlig echte Predigten über die Bibel hält und Menschen von den Toten auferweckt, auf dem Wasser geht und Kranke heilt. Und dennoch, religiöse Menschen werden nie aufhören, mich damit zu überraschen, wie sie so etwas sehen können und trotzdem fragen, wo bist du denn ordiniert worden? Das menschliche Herz hat es wirklich in sich. Diese Pharisäer sind nicht in der Lage, am Reich Gottes teilzuhaben, weil das, was in ihnen vorgeht, emotionaler Natur ist. Stolz, Ego, Angst. Und das ist eigentlich Selbstsabotage. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, und das ist nicht von mir. Ich habe vergessen, wo ich das gehört habe. Aber wir sind keine denkenden Wesen, die fühlen. Wir sind fühlende Wesen, die denken. Was heißt das? Wenn etwas auf uns zukommt, fühlen wir in der Regel zuerst etwas und dann erst setzen wir unser Denken ein, so wie wir einen Anwalt einschalten würden, um unsere Sicht zu verteidigen. Aber das ist keine weise Art, sein Leben zu führen. Die weise Art, sein Leben zu führen, besteht darin zu sagen, ich habe zwar diese Gefühle, aber lass mich vernünftig darüber nachdenken. Was will ich hier wirklich tun? Wer möchte ich wirklich sein? Was möchte ich wirklich erreichen? Anstatt also, dass ihre Gefühle ihr Leben bestimmen, haben ihre Gefühle zwar einen Einfluss, aber sie beginnen, ihre Gefühle durch die richtige Art des Denkens zu trainieren. Vergessen Sie nie, dass Ihre Gedanken zu Ihrer Zukunft werden, dass Ihr Gedankenleben Ihre Realität ist. Sehr oft ist das genau die Selbstsabotage, in die wir geraten. Wir erlauben unseren Gefühlen, unser Leben zu diktieren und unser Leben ist Chaos. Es steht in Flammen und das müssen wir überwinden. Ich weiß Folgendes, bei unserer Selbstsabotage geht es in Wirklichkeit um Selbstschutz. Das ist etwas, was wir normalerweise als Kinder lernen. Viele von uns lernen als Kinder, sei es in der Familie, in der Schule oder wenn uns etwas zustößt, bestimmte Dinge zu tun. Sich aufplustern, um sich schlagen, sich verstecken, Drogen missbrauchen, aussteigen, lügen oder was auch immer. Wir lernen früh, wie wir überleben können, wenn wir Angst haben, wenn wir im Chaos sind, wenn das Leben nicht in Ordnung ist. Und oft setzt sich das fort, wenn wir erwachsen sind. Das ist das negative Gefühlsleben, das unser Denken überwältigt. Und wir glauben zwar, wir würden denken, aber das tun wir nicht. Wir denken nur, um unsere negativen Emotionen zu verteidigen. Und das ist es, was die Pharisäer gemacht haben. Ich glaube, das wissen wir alle irgendwie intuitiv, weil wir alle Menschen sind und wir machen alle die gleichen Erfahrungen. Wir alle wissen, dass die schlimmsten Entscheidungen, die wir im Leben getroffen haben, emotional waren. Wir alle wissen, dass die gemeinsten Dinge, die wir gesagt haben, emotional waren. Wir alle wissen, dass es emotional war, nicht da zu sein, wenn wir es gemusst hätten. Und wir wissen, ich weiß, dass der Grund, warum ich nicht dort bin, wo ich sein möchte, sehr oft emotional ist. Wir werden besser, indem wir verstehen, dass unser Verstand stärker sein muss als unsere Gefühle. Unser Verstand muss stark sein und er muss stärker sein als unsere Gefühle. Wie machen wir das? Bekommen wir einen stärkeren Verstand, indem wir uns mehr anstrengen? Die Antwort ist nein. Manchmal kann es sich aber so anfühlen. Es gibt einen Weg, wie man das macht. Jesus sagt uns das klar und deutlich. Man tut es im Glauben. Und was ist Glaube? Ein Same. So verändert man also sein Leben. Man tut es mit Samen. Samen. Man pflanzt Samen ins Leben, die mit der Zeit wachsen und größer werden als schlechtes Verhalten. Wir sind jetzt bei der Hälfte der Predigt angekommen. In circa 13 Minuten bin ich fertig. In Ordnung? Verlassen Sie sich aber nicht auf Ihr Gehirn. Bitte schreiben Sie sich die folgenden Dinge auf. Ich habe nach 4 biblisch begründeten Samen gesucht, die Ihnen helfen werden, Ihr Denken größer zu machen als Ihre Gefühle und die Ihnen helfen werden, Ihren Berg zu versetzen. Hier sind 4 Samen des Glaubens. Der erste und wahrscheinlich wichtigste ist, fühlen Sie sich nicht schuldig wegen negativer Emotionen. Benennen Sie sie und übernehmen Sie die Kontrolle über sie. Das ist wirklich wichtig. Oft fühlen wir uns schuldig, weil wir Neid, Lust, Egoismus oder Wut empfinden. Es bringt nichts, sich deswegen schuldig zu fühlen. Ich meine, denken Sie daran, dass Sie ja noch nichts getan haben, oder? Es ist nur ein Gedanke, ein Gefühl, es ist emotional. Und sehr oft fühlen wir uns wegen dieser Gefühle schon schuldig. Wir denken, oh, wäre ich wirklich ein frommer Mensch, hätte ich diese Gefühle nicht. Alle meine Gefühle wären wie Blumen und Sonnenschein und Glück und Freude und Liebe für jeden und immer nur Freundlichkeit. Irgendwas stimmt mit mir wohl nicht. Die Wahrheit ist, nein, Sie sind ein Mensch. Sie werden immer solche negativen Gefühle haben, aber wir müssen lernen, diese negativen Gefühle nicht unser Verhalten beeinflussen zu lassen. So macht man das. Man pflanzt einen Samen. Man pflanzt einen Samen und man übernimmt die Kontrolle über sie. Ich denke, Folgendes ist hilfreich. Verzeihen Sie mir, wenn ich das jetzt sage. Ich nehme kurz meinen Presbyterianerhut ab. Das ist das am wenigsten Presbyterianische, was ich heute sage. Ich setze mal kurz den Pfingstlerhut auf. Ich denke, es ist wichtig, diese Gedanken als Geister zu betrachten. Wenn ich Geister sage, weiß ich nicht mal genau, was ich meine. Aber was ich nicht meine, sind Dämonen oder Gespenster. Ich denke einfach, dass die Bibel oft über einen Geist von etwas spricht. Der Geist des Zorns kommt über jemanden. Oder sogar ein böser Geist kommt über Saul, als er David angreift. Oder die Bibel spricht von einem Geist der Täuschung. Oder sie spricht von einem Geist der, was gibt es noch? Oh ja, ein Geist der Angst. Genau, danke. Ist das ein Dämon? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist so etwas wie ein Wille zur Angst. Es gibt noch andere. Als Jesus den Blinden heilt, weist er den Geist der Blindheit zurück. Oder er weist den Geist der Krankheit zurück. Darum haben manche, einige von uns sind ja katholisch aufgewachsen, in ihrer Kirche die 7 Todsünden gelernt. Die stammen lose aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 6. Es ist sinnvoll, sie zu betrachten, aber nicht als Sünden, sondern als Geister. Also sieben tödliche Geister. Der Geist der Lust, der Völlerei, des Zorns, des Stolzes, des Neides. Fühlen Sie sich nicht schuldig wegen Faulheit und Habgier. Fühlen Sie sich nicht schuldig wegen dieser Dinge, sondern sagen Sie, ich fühle diese Dinge zwar, aber sie werden keine Auswirkung auf mein Leben haben. In der Tat, um es laut auszusprechen, spüre ich einen Geist der Völlerei, wenn ich Käsekuchen sehe. Dieser Witz wird sich durch das ganze Thema ziehen, denn ich liebe Käsekuchen und Zimtschnecken. Ja, es kommt dann über mich. Weisen Sie das einfach zurück. Übernehmen Sie die Kontrolle über den Zorn. Übernehmen Sie die Kontrolle über die negativen Gefühle. Sehen Sie diese Gefühle nicht als Sie selbst, sondern als einen unwillkommenen Gast. Und sagen Sie einfach, das bin ich nicht. Gott liebt mich und das bin ich nicht. Ich spreche so etwas laut aus und weise es zurück. In unserer modernen Welt mit der Psychologie, ich liebe zwar Psychologen und klinische Therapeuten, aber ich denke, dass wir manchmal übertreiben, dass wir dazu neigen, bei unseren negativen Emotionen zu verweilen, dass wir ständig darüber reden wollen und den ganzen Tag damit beschäftigt sind. Wir verweilen besser nicht darin, denn wenn man das tut, wird es ein Teil von einem. Es ist besser, es laut auszusprechen, etwas Mitgefühl zu bekommen, darüber zu beten, die Kontrolle zu ergreifen und dann weiterzugehen. So sind Sie. Gehen Sie weiter, benennen Sie es, aber halten Sie sich nicht damit auf. Sagen Sie einfach, ich habe Kontrolle über mich. Jesus ist in mir und wo Christus ist, da kann es keine Dunkelheit geben. Fangen Sie an, das zu sagen. Das wäre ein guter Same. Und hier ist ein zweiter guter Same, der meiner Meinung nach biblisch ist. Neue Gefühle kommen mit neuen Taten. Sie wollen manche Gefühle loswerden? Verbinden Sie die negativen Gefühle mit einer positiven Handlung. Ich kann das nicht ganz klar definieren, weil es den ganzen Tag dauern würde, Beispiele dafür durchzugehen. Aber denken Sie daran, dass in der Bibel Glaube immer mit Handeln verbunden ist. Wenn kein Glaube vorhanden ist, sieht das wie in dieser Situation aus. Als Mose das Rote Meer teilt, teilt Gott es zuerst und die Israeliten müssen hindurchgehen. Gott macht die ganze Arbeit für sie, oder? Das waren nebenbei gesagt Menschen ohne Glauben, die das Rote Meer durchquerten. Wir wissen das, denn sie saßen in der Wüste fest, weil sie nicht geglaubt hatten. Menschen, die einen großen Glauben haben, gehen zuerst ins Wasser, wie am Jordan. Sie müssen erst hineingehen und dann erst teilt er sich. Glaube ist immer mit einer Handlung verbunden. Wir sehen, dass Jesus, wenn er jemanden heilt, dem Menschen sagt, er solle etwas tun. Nimm deine Matte, steh auf und geh. Geh und wasch dir den Schlamm aus den Augen. Es ist immer mit einer Handlung verbunden. Petrus, steig aus dem Boot. Wenn du auf dem Wasser gehen willst, musst du mit dem ersten Schritt beginnen. Es geht nicht darum zu glauben, dass man über Wasser gehen kann, sondern zu beweisen, dass man glaubt, übers Wasser gehen zu können, indem man einen Fuß auf das Wasser setzt. Wenn man neue Gefühle haben will, muss man sie mit Taten verbinden. Sie sagen vielleicht, ich fühle aber keine Liebe mehr in meiner Ehe. Ich hasse meinen Partner oder meine Partnerin zwar nicht, sie sind ja ganz in Ordnung, aber ich empfinde einfach keine Liebe mehr. Dann machen Sie doch Musik an und tanzen Sie mit Ihrem Partner mitten in der Küche. Mal sehen, was passiert. Schreiben Sie einen Liebesbrief und lesen Sie ihn laut vor. Lesen Sie ihn laut vor, das funktioniert wirklich. Wenn Sie denken, oh wie peinlich, dann sage ich nur, reißen Sie sich zusammen, werden Sie erwachsen und tun Sie es. Sie selbst werden es lieben, die anderen werden es lieben. Nehmen Sie den anderen in den Arm, geben Sie Ihrer Frau einen Kuss auf die Wange, tun Sie etwas und Sie werden sehen, wie die Gefühle plötzlich aufblühen, weil die Gefühle, die Sie wollen, mit einer Handlung verbunden sind. Hatten Sie vielleicht einen Streit mit jemandem? Dann machen Sie Folgendes. Obwohl Sie die kalte Schulter zeigen und kaum mit dem anderen reden können, gehen Sie zu ihm und sagen Sie einfach, hey, wissen Sie, was der andere tun wird? Das wird er tun. Er wird sagen, hey. Stimmt's? Ich sage Ihnen, dass 50% der Versöhnung damit bereits erledigt ist. All diese Wutgefühle, die haben das getan, ich kann Ihnen nicht glauben, die haben das gesagt. In der Sekunde, in der Sie hey sagen und der andere hey erwidert, geht das alles auf null. Sie sagen vielleicht, dass das schwer ist. Ja, das ist richtig. Wenn Sie ein gutes Leben wollen, müssen Sie harte Entscheidungen treffen. Schwere Entscheidungen, leichtes Leben. Leichte Entscheidungen, schweres Leben. Okay? Schieben Sie Ihre Gedanken nicht vor sich her. Zögern Sie die Sache nicht hinaus, von der Sie wissen, dass Sie sie tun sollten. Tun Sie sie jetzt. Zögern Sie nicht. Ist hier jemand ein Zauderer? Einmal melden, bitte, ich will es sehen. Okay, jeder, der seine Hand nicht hebt, ist entweder ein Lügner oder ein Multimillionär. In Ordnung, eines von beiden. Vielleicht sagen Sie, ich bin Profi im Aufschieben, ich bin wirklich gut darin, ich könnte einen Kurs darin geben. Nun, ich habe gute Nachrichten für Sie. Es gibt ein paar Dinge, die Sie aufschieben können, was Ihr Leben besser machen wird. Folgendes können Sie auf die lange Bank schieben. Schieben Sie das Versenden von wütenden E-Mails auf. Schicken Sie sie nicht ab, warten Sie einen Tag. Schieben Sie die Scheidung auf die lange Bank. Schieben Sie die Kündigung Ihres Jobs hinaus oder das Aufgeben der Sache, die Sie gestartet haben. Schieben Sie es auf die lange Bank, Alkohol zu trinken. Zögern Sie den Kauf einer dummen Sache hinaus, von der Sie wahrscheinlich wissen, dass Sie sie nicht kaufen sollten. Aber es gibt auch Dinge, die Sie nicht aufschieben sollten. Schieben Sie niemals eine gute Idee auf. Schieben Sie es nie auf die lange Bank, für Menschen da zu sein, die Sie brauchen. Zögern Sie niemals, das Richtige zu tun. Tun Sie es jetzt und nicht erst am Ende der Woche. Tun Sie es heute statt morgen und die Dinge werden für Sie besser. Der weise Dr. Schuller hat einmal gesagt, man solle nie einen Baum im Winter fällen. Warum nicht? Weil im Winter alle Bäume tot aussehen, obwohl die meisten von ihnen noch am Leben sind. Was er damit meinte, ist, dass man nie eine große Entscheidung im Leben treffen sollte, wenn man einen Haufen negativer Gefühle in sich hat. Schieben Sie so etwas schon aus Gewohnheit auf. Wenn Sie sich innerlich mies fühlen und kurz davor stehen, eine große lebensverändernde Entscheidung zu treffen, dann tun Sie es nicht. Warten Sie einfach. Kann ich ein Amen hören? Unsere schlechten Entscheidungen sind in 90% der Fälle auf unsere schlechten Gefühle zurückzuführen. Samen Nummer 3, ich halte mich an die Zeit. Also, Samen Nummer 3. Verstehen Sie das Gesetz der zwei Schmerzen? Ich glaube, das habe ich von dem Autor Jim Rohn. Von irgendjemand jedenfalls. Einen von zwei Schmerzen werden Sie in Ihrem Leben erleben. Entweder den Schmerz der Disziplin oder den Schmerz des Bereuens. Jeder von uns hat schon beides in seinem Leben erfahren und ich denke, dass wir alle wissen, dass der Schmerz des Bereuens der schlimmere ist. Ja, das stimmt genau. Vielleicht könnte man es auch so ausdrücken. Wir sagen immer, ein paar Gramm der Vorbeugung sind ein Pfund der Heilung. Wir können sagen, dass ein paar Gramm Disziplin ein Pfund Bereuen auslöschen. Sehen Sie, Sie müssen ja kein Ninja sein. Sie müssen kein Samurai oder was auch immer sein. Ich versuche gerade an disziplinierte Menschen zu denken. Aber es geht einfach nur darum, mehr Rhythmen ins Leben zu bringen, die uns dazu bringen, in die Richtung zu gehen, in die wir unser Leben führen wollen. Das ist die Kraft eines 30- bis 60-Minuten-Blocks, den Sie jeden Tag mehrfach haben. Wie viele lockere, unbeschwerte und lustige Gespräche brauchen Sie mit Ihrem Ehepartner, um Ihre Ehe zu heilen? Ich würde sagen, wenn Sie 20 bis 30 davon haben, 30 Minuten pro Tag, wird Ihre Ehe viel besser werden. Wie viele Minuten pro Tag müssen Sie trainieren, um zu den besten 1% der sportlichen Menschen der Welt zu gehören? Die Antwort lautet 30 bis 60 Minuten pro Tag, viermal die Woche. Wie viel Zeit müssen Sie täglich mit der Bibel oder im Gebet verbringen, damit Ihr Leben vom Heiligen Geist mit geistlicher Kraft erfüllt wird? Die Antwort lautet 30 bis 60 Minuten Bibellesen und Gebet pro Tag. Noch eine großartige Frage mit einer echten Antwort. Wie viele Stunden braucht man, um eine neue Sprache zu lernen? Möchte jemand hier Deutsch oder Japanisch oder Spanisch oder Französisch lernen? Wie lange würden Sie brauchen, um eine Sprache relativ fließend zu sprechen? Die Antwort lautet 480 Stunden. Das ist nicht sehr viel. Wenn Sie 60 Minuten am Tag lernen würden, könnten Sie in anderthalb Jahren Niederländisch oder was auch immer Sie lernen wollen, sprechen. Das ist ziemlich cool. Ist das nicht erstaunlich, dass wir eigentlich keine großen Triumphe oder Willenskraft brauchen? Wir müssen diese Dinge einfach nur tun, die ja gar nicht so schwer sind. Wie viel Zeit brauchen Sie, um bei einer schönen Tasse Kaffee in einem guten Café, umgeben von den bestaussehenden Menschen und dem besten Service der Welt für $3, Ihre Ziele aufzuschreiben? Wie schwer kann das sein? Die Antwort lautet nicht so schwer. Man kann sogar sagen, dass das leicht ist. Aber es ist auch leicht, das nicht zu machen. Und deshalb tun es so wenige. Und hier kommt mein letzter Gedanke. Vergessen Sie nie die Kraft des Rhema. Das ist die Nummer 4. Rhema. In der Bibel gibt es zwei Wörter für Wort. Das erste Wort, das viele von uns kennen, ist Logos. Das zweite ist Rhema. Rhema meint das, was passiert, wenn das Wort Gottes oder irgendein Wort laut ausgesprochen wird. Rhema ist ein griechischer Begriff für ein Wort, das laut ausgesprochen wird. Jakobus sagt, wer seine Zunge unter Kontrolle hat, hat seinen ganzen Körper unter Kontrolle. Kennen Sie das? Was ist, wenn das wahr ist? Was ist, wenn ich alle meine Worte unter Kontrolle habe? Dann ist mein ganzes Leben, meine Zukunft, alles von mir unter Kontrolle. Was ist, wenn das wahr ist? Was ist, wenn ich morgens nicht aus dem Bett komme und dann einfach sage, Bobby, raus aus dem Bett? Die Katze wird wegspringen, aber ich werde auch aufstehen, oder? Was ist, wenn Sie laufen und sagen laut, noch eine Meile? Ich denke, Sie werden noch eine Meile laufen. Vielleicht gehen Sie später in eine Konditorei und hören dort, wie ein komischer Mann zu sich selber sagt, kein Käsekuchen für dich. Das bin dann ich. und ich werde ihn stehen lassen, ich esse ihn nicht. Es ist wichtig zu verstehen, dass das, was wir bei anderen Menschen über uns selbst sagen, auch wenn es im Scherz ist, in unseren Körper eindringt. Das gilt auch, wenn man sich mit Worten umgibt, die man sich anhört. Es ist auch das, was man hört. Seien Sie sehr vorsichtig, was die Texte der Musik angeht. Seien Sie sehr achtsam mit Podcasts. Seien Sie super vorsichtig mit Ihren Freunden. Für einige von uns ist das eine schlechte Nachricht. Seine Familie kann man sich nicht aussuchen. Sie sind für uns da und das ist eine gute oder schlechte Nachricht, je nachdem, wer man ist. Aber seine Freunde kann man sich aussuchen. Viele von uns haben sich mit den zynischsten, gemeinsten, nicht vertrauenswürdigsten, faulsten, schlechtesten Leuten umgeben, die schlecht reden. Halten Sie sich fern. Halten Sie sich fern. Die gehören nicht zu Ihrer Familie. Bei der Familie kann man nicht wählen, aber Freunde kann man sich aussuchen und das ist wichtig. Stellen Sie sicher, dass Sie das gut hören. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Worte behalten. Das wird den Berg in Ihrem Leben versetzen. Wenn diese Predigt Sie berührt hat, hören Sie sie sich nochmal an. Wenn Sie ein Buch gelesen haben, das Ihr Leben verändert hat, lesen Sie es noch einmal. Umgeben Sie sich mit den Worten und den Dingen von anderen, die Sie aufrichten und nicht runterziehen. Sie werden sehen, dass sich der Berg in Ihrem Leben zu verändern beginnt. Amen. Vater, wir stimmen zu und bitten dich, dass du unsere Herzen und unser Denken verwandelst. Wir haben viele Berge in unserem Leben. Gesundheit, Geld, Familie, Herausforderungen, Rückschläge. Aber wir wissen, der größte Berg sind wir selbst. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, uns zu verändern. Wir wissen, wenn wir uns verändern, ändert sich alles. Gib uns die Gedanken, die Weisheit, das Wissen, das wir brauchen, die Menschen, die wir brauchen, den Geist, den wir brauchen, um anders zu sein. Wir lieben dich und beten im Namen Jesu. Amen.
Liebe Freundin, lieber Freund, schön, dass Sie zusammen mit uns Gottesdienst gefeiert haben. Bobby Schuller hat heute eine ermutigende Predigt zum Thema »Was steht zwischen dir und deinem Traum gehalten?« Um Ihr Leben zu verbessern und Ihre Träume zu verwirklichen, müssen Sie Samen sehen, die stetig wachsen und Ihren Glauben stärken. Es ist entscheidend, sich mit Menschen und Dingen zu umgeben, die uns dabei unterstützen, zu wachsen und größer zu werden. Vielleicht stehen Sie gerade vor Herausforderungen, bei denen Sie Rat benötigen. In solchen Momenten sind wir sehr gerne für Sie da und freuen uns, von Ihnen zu hören. Es ist schön, dass Sie zur Familie von Hour of Power gehören, denn Hour of Power ermutigt, verbindet und berührt. Falls dies Ihr erster Kontakt mit Hour of Power war, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Als Willkommensgeschenk möchten wir Ihnen gerne die DVD oder die Audio-CD des heutigen Gottesdienstes »Was steht zwischen dir und deinem Traum?« zukommen lassen. So können Sie diese besondere Botschaft noch einmal erleben. Wir freuen uns sehr, von Ihnen zu hören.